Erlauben Sie mir vielleicht zunächst einmal ein paar persönliche Worte und eine persönliche Bemerkung. Wir alle hier sind sehr betroffen. Alle hier, wir möchten unser Mitgefühl ausdrücken, all denjenigen, die gestern Abend Angehörige verloren haben, die gestern Abend verletzt wurden, die gestern Abend allein Zeugen und Teilnehmer wurden eines Geschehens, das wir als Anschlag hier in Berlin bezeichnen, die dieses miterlebt haben, die vielleicht auch als Helfer danach vor Ort waren und selber dieses schreckliche Geschehen miterleben und mitbeobachten mussten. Dies hat uns sehr betroffen gemacht und unser Mitgefühl gilt all denjenigen. Ich möchte kurz zunächst noch einmal unsere derzeitige Erkenntnislage zusammenfassen, die Sie aber sicherlich vielleicht auch weitestgehend kennen. Gestern Abend vor gegen 20 Uhr in Berlin ein Sattelschlepper Typ Scania nebst an Auflieger mit einem polnischen Kennzeichen von der Kantstraße kommend in die Einfahrt des Weihnachtsmarktes an der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Nach 60 bis 80 Metern kam der Lastkraftwagen auf der Budapester Straße zum Stehen. Das Fahrzeug erfasste auf dem Weihnachtsmarkt zahlreiche Personen. Hierdurch wurden nach bisherigem Erkenntnisstand 45 Personen verletzt, davon 30 schwer und 11 Personen getötet. Darüber hinaus ist auch der Fahrer des Sattelschleppers getötet, verstorben. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde er als Beifahrer des Fahrzeuges in der Fahrerkabine erschossen. Wir, die Bundesanwaltschaft, gehen derzeit von einem Anschlagsgeschehen aus und wir müssen auch, und dies hat dann auch das Eingreifen meiner Behörde veranlasst, von einem terroristischen Hintergrund ausgehen. Hierfür spricht die Art der Tatbegehung, die an das Geschehen in Nizza erinnert. Dazu gehört das doch prominente Anschlagsziel und symbolträchtige Anschlagsziel eines Weihnachtsmarktes, der Modus operandi, wie er zumindest in der Vergangenheit auch in den Aufrufen dschihadistischer Terrororganisationen sich widerspiegelt. Aber, das muss man auch derzeit sagen, wir haben derzeit kein Bekennervideo, deswegen können wir noch keine endgültigen und auch abschließenden Aussagen und Feststellungen zum endgültigen Hintergrund treffen. Derzeit laufen die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft im Zusammenwirken mit dem von uns beauftragten Bundeskriminalamt und auch den Berliner Polizeibehörden. Derzeit findet eine kriminaltechnische Untersuchung unter anderem des eingesetzten Lastkraftwagens statt. Es werden derzeit verschiedene Zeugenaussagen aufgearbeitet, ausgewertet. Es werden Videoaufzeichnungen des Anschlagsortes bzw. auch der Anfahrtsstraße ausgewertet. Auch wird der polnische Lastkraftwagenfahrer obduziert. Diese Erkenntnisse sind noch derzeit in der Aufarbeitung und liegen noch nicht endgültig vor. Wir wissen derzeit nicht abschließend, ob es sich um einen Täter oder um mehrere Täter handelt. Wir wissen derzeit nicht abschließend, ob er oder sie Unterstützer bekommen hat. Diese Prüfungen sind noch nicht endgültig abgeschlossen. Wir müssen uns aber eventuell auch mit dem Gedanken vertraut machen, dass der Festgenommene, der gestern Abend, es handelt sich dabei um einen pakistanischen Staatsangehörigen, der gestern Abend als Verdächtiger vorläufig festgenommen wurde, wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass er eventuell auch nicht der Täter oder zur Tätergruppe gehörte. Wir, meine Behörde und ich, haben gestern Abend ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Verdachtes des mehrfachen Mordes und des versuchten Mordes und eine besondere Bedeutung des Falles angenommen. Wir haben heute Morgen auch die Ermittlungen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit übernommen. Kolleginnen und Kollegen meiner Behörde waren auch gestern Abend schon vor Ort hier in Berlin. Dies als ersten Überblick. Wir haben auch vor, Sie in der Zukunft, wenn wir neue relevante Sachverhalte haben, die Öffentlichkeit immer auf dem Laufenden zu halten. Ich darf jetzt das Wort an Herrn Münch übergeben.
Herr Münch, bitte.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Frank hat, denke ich, schon alle wesentlichen Dinge zum Sachverhalt auch bekannt gegeben, so wie wir sie aktuell sehen und wissen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, dass wir gestern Abend natürlich auch als Bundeskriminalamt schon ins Spiel gekommen sind, als die Berliner Polizei vor Ort die Ermittlungen übernommen hat und mit einem sehr starken Ermittlerteam die Ermittlungen eingeleitet hat. Es ist so, dass wir mittlerweile ja vom Generalbundesanwalt mit den Ermittlungen beauftragt worden sind. Das ist so, dass wir dann in eine geordnete Übergabe gehen. Und das Ziel ist natürlich, dass wir unsere Kräfte bündeln dabei. Und bei dem, wie der Sachverhalt sich aktuell darstellt, gilt zurzeit, geht es darum, alles zu priorisieren, was Hinweise bringt, um die noch offenen Fragen, die Herr Dr. Frank angesprochen hat, möglichst schnell zu klären. Das heißt, die Tatortarbeit, die aktuell in der Verantwortung der Berliner Polizei läuft und auch bleiben wird, wir werden uns dann auf diese Ergebnisse stützen, die zu ergänzen, um die Ermittlungen, um die Frage, was geschah vor der Tat und was geschah nach der Tat. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Zeugenvernehmung, die intensiv durchgeführt würden, um auf diese Art und Weise möglichst schnell, möglichst konkret Hinweise zu bekommen, um diese offenen Fragen jetzt auch beantworten zu können. Das gilt natürlich auch für die Spurensicherung an dem Tatverdächtigen, die durchgeführt worden sind und deren Ergebnisse wir erwarten, um die Frage, ob die Person mit der Tat in Verbindung steht, dann am Ende auch endgültig beantworten zu können. Wichtig vielleicht noch mal aus Ihrer Sicht ja auch die Frage, was bedeutet das für die Gefährdungseinschätzung des Bundeskriminalamtes? Wir haben schon vor der Tat gesagt, dass wir in Deutschland eine ernstzunehmende Bedrohungslage haben, dass der islamistische Terrorismus ganz maßgeblich die Sicherheitslage in Deutschland prägt. Und wir haben uns intensiv, auch gerade in der jüngeren Vergangenheit, mit der Frage beschäftigt, ob Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen einer höheren Gefährdung unterliegen, uns darüber ausgetauscht zwischen den Sicherheitsbehörden in der Republik und müssen feststellen, dass dieses Ereignis nach unserem jetzigen Erkenntnisstand sich leider in diese Gefährdungseinschätzung nahtlos einfügt und sich damit diese Einschätzung realisiert hat. Ich will damit auch sagen, dass wir im Nachgang des Ereignisses nicht von einer anderen Gefährdungslage ausgehen, sondern dass sich hier die doch wirklich ernstzunehmende Einschätzung, die wir als Sicherheitsbehörden in Deutschland insgesamt haben, bestätigt hat. Und das führt dazu, dass wir natürlich im Nachgang auch überlegt haben, was bedeutet das an Maßnahmen der Polizeien in Deutschland. Zum einen bedeutet es natürlich, dass wir sämtliche Erkenntnisgewinnung aller Kriminalpolizeien hier mittel in den Dienst stellen und der Dienste zusammenführen, um mögliche Erkenntnisse zu gewinnen, ob noch mit weiteren Bedrohungen zu rechnen ist. Und zum Zweiten natürlich auch, dass die Schutzmaßnahmen, die getroffen werden bezüglich solcher Veranstaltungen, und das hat der Kant ja heute auch schon gesagt, noch mal hinterfragt werden und die Frage von Ausstattung und Präsenz der Polizei in den nächsten Tagen eine andere sein wird. Damit will ich es erst mal bewenden lassen. Ich glaube, wir sollten möglichst viel Raum für Ihre Fragen lassen. Vielen Dank.
Und vielen Dank. Es beginnt Herr Denkler mit der ersten Frage.
Ja, eine Frage an die Polizei in Berlin, Herrn Kant, und auch an die Funktionäre. Wenn die Einschätzung der Gefährdungslage von Anfang an die war und Sie sagt, nahtlos eingefügt, voll bestätigt, warum gab es an diesem Weihnachtsmarkt keine Betonbegrenzungen, die so eine Anfahrt hätten unmöglich gemacht? Warum sind dann offenbar möglicherweise nicht geprüft worden im Vorfeld auf bestimmten Weihnachtsmärkten, die exponiert sind, die solche Anfahrten wie diese Land eignen können?
Es ist so, dass wir schon Sicherheitsüberlegungen angestellt haben, und die Frage ist immer, mit welchem Aufwand wir was macht. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, dass wir hier die Weihnachtsmärkte nicht zu Burgen ausbauen können, und wir haben eine ganze Reihe von Weihnachtsmärkten in der Stadt. Zudem ist es so, dass wir insgesamt ja eine fast unbegrenzte Anzahl von sogenannten weichen Zielen haben. Sie können genauso gut mit dem LKW den Tauziehen runterfahren, wenn er am Samstagnachmittag voll belegt ist mit Fußgängern. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit dem LKW Menschen zu töten. Das ist einfach so, dass es eben eines unter vielen Zielen ist. Das Risiko ist eben hier Realität geworden. Ich sage Ihnen aber auch, wenn wir jetzt an den Eingängen Betonklötze abstellen, werden wir damit nicht das komplette Risiko ausschalten können. Es wird immer noch ein Restrisiko bleiben.
Um das zu ergänzen, das kann ich bestätigen, wenn Sie sich anschauen, welche Anleitung auch gerade vom IS im Internet verbreitet werden, dann sind es die, nämlich mit einem Fahrzeug auch gerade solche Ziele aufzusuchen. Und da wird nicht explizit der Weihnachtsmarkt genannt, sondern da werden Räume genannt, die man mit einem Fahrzeug erreichen kann, um möglichst großen Schaden anzurichten. Das kann genauso gut auch eine Fußgängerzone an einem verkaufsoffenen Samstag sein. Das heißt, die Zahl der Ziele ist sehr, sehr groß. Und deshalb müssen wir uns bei unseren Sicherheitsmaßnahmen nicht nur auf eines konzentrieren, sondern möglichst auch immer darauf achten, dass wir möglichst viele Hinweise bekommen, um im Vorfeld solche Ereignisse zu erkennen und abwenden zu können. Das hat in diesem Fall nach jetzigem Erkenntnisstand nicht funktioniert. Das müssen wir konstatieren. Aber das bedeutet nicht, dass Sie jede potenzielle Gefahrenstelle in Deutschland absichern können. Das geht leider auch nicht.
Zusatz. Eine Nachfrage dazu. Wenn das so ist, welchen effektiven Sicherheitsgewinn erwarten Sie von den Maßnahmen, die Sie jetzt einleiten wollen, also mehr Präsenz, doch noch ein paar Feuer, die man dort vielleicht, das scheint ja genau die gleiche Wirkung zu haben, wie Sie es vorher eben auch nicht gehabt haben. Also können Sie sich ja gar nicht erstellen, wie Sie jetzt blau machen wollen, erstellen zu können.
Nun, Sie müssen immer auch von einer emotionalen Kurve ausgehen, gerade nach einer Tat. Wenn sich das Ereignis also als ein Anschlag dann auch mit einem islamistischen Hintergrund herausstellen sollte, noch müssen wir dahinter ein Fragezeichen machen, weil wir es noch nicht wissen. Dann wissen wir aus der Vergangenheit, dass natürlich auch viele, die noch mit einem Tatentschluss ringen oder ihn schon gefasst haben, aber noch nicht ausgeführt haben, so etwas zum Anlass nehmen, um auch eine Nachahmungstat auszuführen. Und das bedeutet, dass wir gerade in zeitlicher Nähe zu so einem Ereignis auch mit einem erhöhten Risiko rechnen müssen. Und dem müssen wir auch als Polizei begegnen.
Herr Neuern. Jetzt?
Neuern Neuern vom ZDF. Frage an mich, zwei Fragen. Wann hatten Sie zum ersten Mal Zweifel an der Tatsache, der These, dass der Festgenommene auch der Täter ist? Weil er auch so als von Herrn de Maizière als Täter mit allen Details identifiziert worden ist. Und die zweite Frage, dass es noch keine Schreiben, keine Kinder-Video gibt, lässt Sie das verwundern? Ist das ungewöhnlich oder ist das auch durchaus normal, dass es halt etwas dauert?
Zunächst einmal die Frage, wann wir von einem verhärteten oder erhärteten Tatverdacht ausgehen, stellt sich ja immer zunächst bei der Frage, wann beantragt man einen Haftbefehl. Diese Frage ist bei uns selbst noch nicht abschließend geklärt. Sie kennen die Rechtslage. Wir haben insoweit bis zum Abend oder bis zur Nacht des darauffolgenden Festnahmetages haben wir Zeit, dies zu beurteilen. Deswegen gehen wir zunächst einmal immer davon aus oder versuchen wir zunächst einmal die ganzen Ermittlungsergebnisse insoweit zu bündeln und dann zu diesem Zeitpunkt zu bewerten. Wir haben zunächst einmal die Ermittlungsergebnisse der Berliner Polizei zu bewerten, die aber noch nicht abschließend sind. Aber da mache ich jetzt auch keinen Hehl daraus. Wir müssen jetzt sicherlich auch schon, wie ich das vorhin gesagt habe, eventuell auch davon ausgehen, dass es nicht der Richtige ist. Aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Es stehen auch noch einige Untersuchungsergebnisse aus. Das wird dann im Laufe des späteren Nachmittages oder frühen Abends zu treffen sein, ob es so ist oder nicht. Ihre zweite Frage war noch mit dem Bekennervideo, wenn ich mich richtig erinnere. Wir sind in der Vergangenheit, haben wir das einige Male erlebt, dass sehr schnell ein Bekennervideo kam, meistens ja auch selbst aufgenommen, selbst gefilmt und dann über irgendeine Kontaktstelle eingespielt auf eine Online-Plattform. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, wir haben noch kein Bekennervideo. Es gibt auch Vergleichsfälle, wo dies nicht kam. Deswegen ist ja auch für uns noch nicht abschließend geklärt, was der Hintergrund ist, ob es sich um einen wirklich terroristischen Anschlag und eventuell aus welchem Phänomenbereich es sich handelt. Man kann sicherlich aufgrund des Zieles, des Modus operandi, vielleicht derzeit den Blick auf einen eher islamistischen Hintergrund werfen, aber das ist keine feste Annahme. die unumstößlich wäre, sondern man muss letztendlich in alle Richtungen ermitteln. Herr Münch hat es ja auch gesagt, es gibt gerade in diesem Phänomenbereich des Terrorismus häufig auch Nachahmungstäter, die sich letztendlich irgendetwas zum Vorbild nehmen, um es dann in der gleichen Art und Weise durchzuführen. Da sind wir noch nicht festgelegt.
Ja, vielleicht ergänzen, dann, wenn Sie mit einem Einzeltäter zu tun haben, der nicht unbedingt Kontakte hat zu einer dahinterliegenden terroristischen Organisation, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass Sie danach nicht automatisch eine Bekennung haben, insbesondere wenn Sie jetzt dann noch feststellen müssen, dass möglicherweise wir auch die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen haben, was den oder die Tatverdächtigen angehen. Insofern ist das nichts, aus dem wir jetzt Rückschlüsse darüber ziehen können, dass kein islamistischer Hintergrund oder dass ein islamistischer Hintergrund besteht. Das halten wir erst einmal vor dem Hintergrund der hier vorliegenden Abläufe für völlig normal. Und Ihre andere Frage, ein Verdächtiger ist noch kein Täter. Und insofern ist das völlig normal, dass wir dann an so einer Stelle in alle Richtungen weiterermitteln und erstmal versuchen, möglichst viel Spuren zu sammeln, um den Ablauf und die beteiligten Personen aufzuklären. Und natürlich gehört dazu auch, wenn man einen Verdächtigen hat, dass man sich darauf konzentriert, dann die Entscheidungen, die der Generalstaatsanwaltschaft zu treffen hat, auch möglich zu machen. Das heißt, die Ermittlungen zu der Person sind natürlich dann ein Teil der Priorität, aber eben nur ein Teil.
Da muss man sicherlich auch berücksichtigen, den Zeitablauf, den wir bislang hatten. Der Vorfall ereignete sich gestern Abend in den Abendstunden, 20 Uhr fortfolgende. Wie viel Zeit ist seitdem vergangen und wie viel Ermittlungsergebnisse konnten wir innerhalb dieser Zeit letztendlich schon gewinnen mit der Manpower und Womanpower, die man dort hineinsteckt? Da muss man sicherlich auch die nächsten Tage noch abwarten, ob wir noch weitere Ermittlungsergebnisse ziehen können.
Herr Mühle.
Meine Frage geht vermutlich an die Berliner Polizei, denn der BKA. Wann hat der polnische Spediteur bei welcher Polizei gemeldet, dass sein Fahrer und das Fahrzeugfahrer in Schwierigkeiten ist und er gekidnappt? Diese Fahrzeuge verfügen über GPS. Ab wann wusste eine deutsche Polizei, wo sich dieser Lastwagen befindet?
Ich kann Ihnen die genauen Details der Ermittlungen jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen. Es ist so, dass wir aber die Daten über GPS, wie Sie es auch schon sagen, nachverfolgen können. Also wir wissen jetzt, wie die exakten Bewegungen des LKWs sind und es sind auch Ermittlungsanhalte. Und nach meinem Kenntnisstand, das habe ich jetzt nicht verifiziert, ist praktisch erst nach der Tat sind wir auf den LKW aufmerksam geworden.
Das ist das Vordertat des GPS.
Nein, es ist aber so, dass nicht automatisch, wenn ein Spediteur keinen durchgängigen Kontakt zu seinem Fahrer hat, er automatisch die Polizei alarmiert. Es können ja zig Gründe vorliegen. Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht sagen. Also nicht, Sie haben ja nicht automatisch jetzt den Verdacht eines Verbrechens, nur weil Sie keinen Kontakt haben.
Also nach meinem Erkenntnisstand ist es ja auch so, dass das Fahrzeug sich in Berlin aufhielt und hier auch sein Ziel erreichen sollte, sich das Abladen noch verzögert hat, dass das erstmal die Tatsache, dass dieses Fahrzeug sich in Berlin aufhält, völlig normal war und in den letzten Stunden vor der Tat kein Kontakt mehr zu dem Fahrer bestand. Aber dass insgesamt erst nach der Tat dann zu den Reaktionen bei dem Spediteur geführt hat und nicht vor der Tat.
Herr Jordans.
Eine Frage an die Polizei. Bisher hat sie nur vage Andeutungen in diese Richtung gegeben. Deshalb würde ich Sie gerne um eine klare Aussage bitten. Befürchten Sie, dass dort draußen möglicherweise noch ein bewaffneter Täter herumläuft? Und an Herrn Frank oder auch die Polizei, gibt es schon Informationen zu Alter, Geschlecht und Nationalität der anderen 11 Todesopfer?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an.
Also eine Verletzten-Statistik habe ich jetzt nicht vorliegen. Haben Sie die?
Die letzte Statistik zu den Verletzten, die ich habe, ist 50, aber nicht nach Herkunft und Geschlecht. Ich kann Ihnen nur etwas sagen zu den Getöteten. Wir haben mittlerweile 6 Personen identifiziert, die alle die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Was nicht heißt, dass am Ende alle 12 Opfer die deutsche Staatsangehörige sind, aber dort laufen noch die Identifizierungsmaßnahmen.
Die erste Frage.
Wollen Sie?
Was war die erste Frage nochmal?
Ihre erste Frage ging in die Richtung, müssen wir damit rechnen, dass noch ein Täter bewaffnet in Berlin oder sonst wo unterwegs ist. Ich glaube, wir haben ja hier dargestellt, dass wir bei dem jetzigen Ermittlungsstand einen Tatverdächtigen haben, aber noch nicht sicher ist, ob er wirklich der Täter ist, dass wir auch nicht wissen, ob es nur einen Täter gibt. Die Tatwaffe ist nicht gefunden. Das heißt, all das führt dazu, dass wir natürlich hoch alarmiert sind und natürlich in alle Richtungen ermitteln, um Personen, die möglicherweise tatbeteiligt sind, noch zu identifizieren und denen habhaft zu werden.
Herr Dietjen.
Also wir ermitteln, das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden wegen der Tatvorwürfe des mehrfachen Mordes und versuchten Mordes und anderer Strafvorschriften. Wir haben die Ermittlungen an uns gezogen wegen der besonderen, wie es das Gesetz heißt, wegen der besonderen Bedeutung des Falles. Diese besondere Bedeutung des Falles haben wir angenommen, zunächst einmal aufgrund des Modus operandi, das letztendlich einen besonderen, spezifischen, staatsgefährdenden Charakter hat, zumindest von seinem Aussehen, von seinem äußeren Aussehen her, das aufgrund der Ähnlichkeit mit der Fahrt in Nizza, den auch hier in Deutschland zu beklagenden, jetzt in Berlin zu beklagenden Verletzten und Toten, aufgrund der damit auch des beabsichtigten Aufsehens und der Verunsicherung in der Bevölkerung, wie es die Rechtsprechung formuliert, ein Gefühl der Bedrohung letztendlich erzeugen soll. Wegen des Symbolwertes eines Weihnachtsmarktes haben wir diese besondere Bedeutung des Falles bejaht und deswegen die Ermittlungen an uns gezogen. Bei mir konkret im Haus ermittelt die Abteilung Terrorismus, ja, es ist so.
Und Ihr privater Ratschlag?
Aufgrund meiner Betroffenheit, der Ereignisse und dessen, was ich, auch der Bilder, die man gestern Abend gesehen hat, würde ich heute Abend persönlich nicht auf einen Weihnachtsmarkt gehen, weil mich das einfach zu stark auch persönlich bewegt hat. Ich selbst war aber in der Vorweihnachtszeit selber auch auf ein, zwei Weihnachtsmärkten. Das ist immer die Frage, wie geht man mit den allgemeinen Gefahren des Terrorismus um? Dass Deutschland seit längerer Zeit im Fokus des internationalen Terrorismus steht, ist Ihnen allgemein bekannt. Die Sicherheitsbehörden sagen das seit wahrscheinlich anderthalb oder zwei Jahren. Dass man Opfer eines terroristischen Anschlages werden kann auf solch weichen Zielen, darauf weisen die Sicherheitsbehörden auch seit längerer Zeit darauf hin. Terrorismus, und damit komme ich vielleicht ein bisschen in die Grundlagen und ich will jetzt nicht zu stark philosophieren, aber Ziel des Terrorismus ist es, Terror zu verbreiten, Angst und Schrecken, eine Bevölkerung, eine Gesellschaft zu verändern, auf sie Einfluss zu nehmen und ihr vielleicht, also dieser Gesellschaft, ihr vielleicht auch den eigenen Willen, die eigene Ideologie, wenn nicht aufzuzwingen, aber doch zumindest ihr vor Augen zu führen. Und wenn sich diese Angriffe gegen eine freiheitliche Gesellschaft richtet, wie wir sie hier in Europa, in Westeuropa seit langer Zeit haben, dann ist diese Ideologie, die von außen versucht, Terrorismus hierher zu tragen, immer darauf gerichtet, diese freiheitliche Gesellschaft vielleicht anzugreifen, abzuschaffen, aber zumindest zu einer unfreien Gesellschaft machen. Und Terrorismus hat immer gesiegt und wird siegen, wenn sie ihr Ziel erreicht, nämlich aus einer freien Gesellschaft eine unfreie Gesellschaft zu machen. Und dies würden wir, glaube ich, tun, wenn wir unseren freien Lebenswandel voll und ganz umkrempeln. Meine Frage zurück an Sie, also ich will jetzt meine, das nicht an Sie zurückgeben, aber würden Sie immer nur in Ihrem eigenen Haus leben wollen und nicht mehr auf die Straße gehen wollen? Denn Herr Münch hat es ja schon gesagt, es sind nicht nur Weihnachtsmärkte, die betroffen sein können. Sie können auch mit einem Lastkraftwagen auf der Straße erfasst werden von einem Terroristen. Und das ist immer die Frage, inwieweit man sich selber diesem Angriff und diesem Bedrohungsszenario unterziehen möchte. Aber ganz konkret, heute Abend und vielleicht auch morgen, würde ich aufgrund der Betroffenheit nicht auf einen Weihnachtsmarkt gehen.
Herr Münch?
Ich bin auch nicht in der Stimmung, heute auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ich war am Wochenende auf mehreren in Berlin. Und das, obwohl ich die Sicherheitslage kenne, die auch vor dem Ereignis von gestern angespannt war. Ich teile die Auffassung von Herrn Frank. Ich verstehe jeden, der jetzt nicht in der Stimmung ist zu feiern. Aber auch ich bin der Auffassung, wir dürfen uns unseren freiheitlichen Lebensstil nicht nehmen lassen. Begegnungen der Öffentlichkeit gehören nun mal zu unserer Gesellschaft und zum lebenswerten Leben. Insofern kann ich nur jeden ermuntern, auch weiterhin so zu leben. Für uns ist das Verpflichtung, erstens sehr schnell gemeinsam mit der Berliner Polizei dafür zu sorgen, dass wir diesen Fall klären und alle, die sich fragen, ob aus diesem Fall noch eine besondere Gefährdung erwächst, dass wir diese Fragen beantworten können und zweitens auch alles tun, um eine andere Bedrohungslage aus anderem Grund hier in Deutschland abzuwenden. Und da kann ich Ihnen eins sagen, wir arbeiten daran mit Hochdruck und das betrifft nicht nur die Berliner Polizei, nicht nur das BKA, sondern die gesamten Sicherheitsorganisationen in Deutschland, einschließlich der Dienste, weil wir wollen, dass dieser freiheitliche Lebensstil in Deutschland gelebt werden kann und das ist für uns eine Verpflichtung.
Herr Rutter?
Ja, ich darf Ihnen sagen, dass die Betroffenheit natürlich vorhanden ist und will aber gleichzeitig auch sagen, dass wir uns eine Zeit lang besinnen müssen, innehalten müssen. Aber ich denke nicht, dass wir dann im Ergebnis davon in Gänze uns übermannen lassen dürfen. Es ist so, wie schon von Herrn Dr. Frank oder Herrn Münch gesagt, das muss jeder mit sich selber auch vereinbaren. Wenn es nicht diese Gelegenheit ist, werden Terroristen, wenn das so der Fall ist, wie im Augenblick die Befürchtung besteht, andere Situationen finden, wo sie die Bevölkerung, wo sie die Menschen genauso treffen können und beeinträchtigen können. Und insofern denke ich, ist richtig, innezuhalten, einen Augenblick, eine Zeit lang innezuhalten. Das muss jeder selber entscheiden. Dann nicht zum Alltag übergehen, aber sehr klar auch die Situation erkennen, in der wir insgesamt leben. Und das muss letztlich jeder für sich selber auch entscheiden.
Herr Kant?
Ja, so dass ich ja die letzten Jahre immer wieder gefragt worden bin, ob ich empfehle, auf die Weihnachtsmärkte zu gehen, auf die Fanmeile, zu den Silvesterfeierlichkeiten. Im Grunde hat sich die Lage ja nicht wirklich verändert. Das, wenn man das mal ganz nüchtern sieht. Ich war gestern auch draußen am Tatort und da kann man sich von den Emotionen nicht lösen. Das war schon sehr heftig, die Bilder, die ich da gesehen habe. Und das habe ich so auch noch nie zuvor gesehen. Und ich war erst vor knapp 14 Tagen genau auf diesem Weihnachtsmarkt. Und da kann man sich natürlich nicht ganz frei machen. Aber im Vorgespräch zwischen Herrn München und mir haben wir auch gesagt, dass die Lageeinschätzung sich im Grunde nicht geändert hat. Die Gefahr ist heute nicht größer, wie sie gestern war. Sie hat sich nur gestern eben realisiert. Und ich bin der Überzeugung, dass wir unser freies Leben leben sollten. Und es gibt Restrisiken, die können wir nicht ausschließen. Wir machen jetzt zwar Maßnahmen, wir mehr Präsenz zeigen, wir auch Steinbarrieren aufstellen, aber letztlich gibt es natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Ich glaube, es ist trotzdem wert und auch vertretbar, sein freies Leben weiterzuleben.
Ich wollte, Herr Ringer, TV Berlin, ich wollte noch mal den Schluss, was Herr Kahn gerade erwähnt hat, aufgreifen. Wenn Sie jetzt ein paar temporäre Maßnahmen ergreifen, die schauen Ihnen etwa aus, wird sich in den nächsten Tagen, also nicht nur heute und morgen, sichtbar was für die Öffentlichkeit verändern. Das heißt, hier mehr Polizei mit Maschinengewehren in der Stadt oder mehr U-Bahn unterwegs. Also, weil man kann das sagen, frei sehen hin oder her, aber letztendlich ein paar Maßnahmen werden ja irgendwo doch getroffen oder man hat sie heute Morgen schon, wie ich, in der U-Bahn gesehen. Die andere Frage, die ich viel spannender finde, Sie haben vielleicht habe ich auch falsch verstanden angekündigt, dass heute am späten Nachmittag alle beruhigt oder beruhigter, sage ich mal, werden können mit der Tatsache, war es oder war es nicht. Und mich interessiert nochmal die genaue Frage, wie wurde der Mann verhaftet, wie weit ist er gekommen, wer hat ihn verhaftet und warum bestehen so erhebliche, Zweifel nicht, aber zumindest warum muss man noch genau untersuchen, war es nun wirklich, was wird da genau gefragt, untersucht, Fingerabdrücke etc., Fragen und Verzeugungen und so weiter.
Ich glaube, es hat sich ja also zum Teil auch gestern schon umgesprochen. Es ist so, dass der Tatverdächtige eben, nein, falsch, der Fahrer ist ein Stück weit verfolgt worden, sodass der Beginn des Fluchtweges uns bekannt geworden ist, des mutmaßigen Fluchtweges. Und es ist so, dass eben in der Nähe vom Breitscheidplatz am Großen Stern die verdächtige Person, die jetzt auch bei uns noch im vorläufig festgenommen ist, eben festgenommen war, weil sie eben zu der Beschreibung passen konnte. Er hat aber immer abgestritten, dass das war, sodass es letztlich auf einen Indizienbeweis ankommt, auf Spuren, die man an seiner Kleidung, an seinem Körper findet und die abgleicht mit den Tatabläufen, den Spuren, die man am LKW findet. Es ist ein reiner Indizienbeweis, den wir jetzt eben bringen können oder nicht. Und das muss eben abgewartet werden in der Situation. So ist es. Und es ist halt so, dass diese Person nicht lückenlos vom Fahrzeug bis zur Festnahme, die durch meines Wissens Kolleginnen und Kollegen des Streifendienstes gemacht wurden, unter Beobachtung stand. Und deswegen ist eben die Unsicherheit da. Und es ist so, dass wir natürlich jetzt erhöhte Maßnahmen fahren. Es ist so, dass wir ja möglicherweise noch einen gefährlichen Straftäter hier im Raum haben. Und es ist auch so, dass natürlich auch die Bevölkerung beunruhigt ist. Und ich denke, dass in diesen Tagen eine erhöhte Aufmerksamkeit nicht nur durch die Menschen, die dieser Stadt leben, sondern durch uns selbst auch geboten ist, dass wir eben mehr Personal auf der Straße haben und bei Bedarf auch eine erhöhte Handlungsfähigkeit zeigen. Und wir werden auch durchgängig in Sondereinsatz fahren. Das heißt, eine Befehlsstelle wird da sein, ein Einsatzleiter, der nur für diesen Fall abgestellt ist mit der entsprechenden Mannschaft. Und das wird auch rund um die Uhr sein. Das wird sicherlich auch bis Silvester sein. So, davon gehe ich mal aus jetzt an dieser Stelle, so wie die Lage sich heute darstellt. Von daher sind es schon Maßnahmen, die etwas länger dauern. Das ist klar.
Herr Matter. Zunächst Ihre ersten Frage. In diesem konkreten Fall oder wegen dieses konkreten Falles sind wir noch nicht in Kontakt mit den französischen Behörden getragen, aber wir stehen eigentlich in einem fortlaufenden Kontakt auch mit den französischen Behörden. Wir haben feste Ansprechpartner mit den französischen, mit der französischen Generalstaatsanwaltschaft oder beziehungsweise mit der Generalstaatsanwaltschaft in Paris und der Staatsanwaltschaft in Paris, die ja für die Terrorermittlungen zuständig sind, vereinbart. Wir hatten auch einen Austausch. Ich war vor etwa 2 Monaten das letzte Mal bei meiner französischen Kollegin Jean Renaud und bei Herrn Moulin, um eben diesen Austausch auch fest zu institutionalisieren, weil die Erkenntnisse ergeben haben, dass auch wenn in der Vergangenheit Frankreich deutlich stärker betroffen war vom islamistischen Terrorismus als Deutschland, aber auch aufgrund der Nähe zwischen Deutschland und Frankreich, der Transitwege, Transportwege, ein enger Austausch zwischen Deutschland und Frankreich in den Strafverfolgungsbehörden notwendig ist. Punkt 2,
Wir ermitteln seit gestern Abend grundsätzlich in alle Richtungen. Also das darf man, glaube ich, nie machen, dass man von vornherein sich auf eine These oder auf einen möglichen Täter, auf einen Verdächtigen verengt. Die gehen auch jetzt immer noch in alle Richtungen.
Herr Kollege, bitte.
Ja, Martin Klings von der Zeit, zwei Fragen. Einmal, gibt es aufgrund Ihrer Erkenntnisse den Hinweis, dass es sich hier nicht nur um einen Täter, sondern um mehrere handelt oder um eine Unterstützergruppe, was auch den Tatverlauf und die Planung dieser Tat anbelangt? Gibt es da bestimmte Verdachtsmomente und Erkenntnisse? Die zweite Frage ist, dadurch, dass hier in der letzten Nacht auch es eine Razzia oder eine Polizeiaktion in Tempelhof gegeben hat, in einem Hangar, der von Flüchtlingen bewohnt wird. Welche Erkenntnisse haben Sie daraus und in welchem Zusammenhang steht diese Polizeiaktion mit dem gestrigen, mit der gestrigen Attacke?
Die Frage, wer was sagen möchte hier.
Ja, gemacht. Beantworten können wir es, glaube ich, alle. Zur zweiten Frage. Das war eine Durchsuchungsaktion, die sich natürlich auch auf den aktuell Verdächtigen bezieht, um dann auch feststellen zu können, gibt es weitere Beweismittel, die in dem Verfahren eine Rolle spielen. Das verbirgt sich hinter der Durchsuchungsaktion. Ihre erste Frage, müssen Sie bitte noch mal kurz wiederholen.
Ob ein oder mehr
Täter. Ach so, ein oder mehr Täter. Ja, an der Stelle würde ich jetzt vorsichtig sein.
Ja. Also wir wissen, dass aus dem Lastkraftwagen aufgrund Zeugenaussagen können wir davon ausgehen, oder aufgrund Zeugenaussagen wissen wir, dass eine Person aus dem Lastkraftwagen ausgestiegen ist. Das ist ja auch die Person, von der Herr Kant berichtet hat, dass sie am Anfang von Passanten letztendlich beobachtet wurde und auch eine gewisse Verfolgung stattgefunden hat oder eine gewisse Beobachtungsverfolgung stattgefunden hat. Wir wissen aber nicht, ob hinter dieser Person noch weitere Unterstützer, eine größere Tätergruppe steckt oder nicht. Wir wissen auch nicht, ob diese Person, also derzeit wissen wir nicht, ob diese Person angeleitet wird oder instruiert wird von außen. Hierauf stützen sich derzeit auch unsere Ermittlungen und wir versuchen dies letztendlich alles zu eruieren.
Aber man könnte schon sagen, nach dem von uns bisher vermuteten Tatverlauf wäre es nicht zwingend notwendig, dass hier mehrere Personen agieren. Das hätte auch einer allein gekonnt.
Auch mit den Kapern des LKW, Auskundschaften des Ortes, das hätte alles eine Person allein gekonnt?
Theoretisch wäre das möglich. Das war jetzt logistisch nicht so anspruchsvoll.
Herr Decker.
Ich habe zwei Fragen. Die erste knüpft an das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Münch, nämlich dass sich die Durchsuchung auf den aktuell noch oder nicht mehr Tatverdächtigen bezieht, also jedenfalls in der Haft ist im Moment noch. Heute früh wurde kommuniziert, es gebe da keinen Zusammenhang. Hatte das ermittlungstaktische Gründe oder hatte das eher politische Gründe? Und die zweite Frage an Herrn Dr. Frank. Sie sagen ja jetzt ziemlich deutlich, egal was sozusagen jetzt der Hintergrund ist, aber Sie sprechen mehr oder weniger deutlich von dem Terroranschlag. Der Bundesinnenminister hat heute Mittag genau das nicht tun wollen auf Nachfrage, als gefragt wurde, warum er denn von einem Anschlag spreche und die Bundeskanzlerin von einem Terroranschlag. Da hat er nur gesagt, ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Also er wollte sich diesen Begriff Terroranschlag nicht zu eigen machen. Könnte das vielleicht mal interpretieren oder beziehungsweise setzen zu dem, was Sie selber gesagt haben?
Ja, also wenn ich gleich zur letzten hingehen darf. Zunächst mal, ich würde nicht den Bundesinnenminister interpretieren. Ich kann nur sagen, was ich gesagt habe. Also ich habe vorhin gesagt, dass wir von einem Anschlag ausgehen und dass wir, die Bundesanwaltschaft, derzeit einen eher terroristischen Hintergrund angenommen haben oder davon ausgehen. Sie müssen ja sehen, wir sind eine Staatsanwaltschaft. Und eine Staatsanwaltschaft fängt ihre Ermittlungen immer an, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein mögliches Tatgeschehen ist. Das ist keine abschließende Bewertung. Das ist ja der Sinn und Zweck unserer Ermittlungen, um herauszufinden, ob es dann tatsächlich ein terroristischer Hintergrund war. Ich habe Ihnen ja gesagt, Wir haben aufgrund des Modus operandi, der Art und Weise der Begehung, letztendlich auch der Symbolik des weichen Zieles, haben wir daraus Schlüsse gezogen und deswegen auch unsere eigene Ermittlungskompetenz, also die Ermittlungskompetenz der Bundesanwaltschaft des Bundes angenommen. Ich habe aber auch gesagt, wir haben derzeit kein Bekennervideo, wir können noch keine abschließende Bewertung machen, was der tatsächliche Hintergrund ist, ob es sich um einen terroristischen Hintergrund handelt, aus welchem Phänomenbereich der terroristische Hintergrund kommt oder ob es nicht eventuell sogar eine Nachahmungstat war. Wir haben dies zunächst einmal als gewisse Arbeitsgrundlage unserer Arbeit zugrunde gelegt, ohne uns aber darauf festzulegen. Ja, also ich kann nur meine Äußerungen noch mal erklären, aber ich kann nicht interpretieren, warum andere das anders sehen. Ja. Oder eigentlich gar nicht anders sehen, aber von einem anderen Blickwinkel ausgehen.
Frau Kugelin, Rebe.
Zu dem Dementi noch heute Morgen. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Dementi war. Es ist immer nur eine Frage im Zuge eines Ermittlungsverfahrens, was man zu welchem Zeitpunkt preisgibt oder nicht. Und meines Wissens haben wir uns da nur zurückgehalten. Also mir ist nicht bekannt, dass es aktiv dementiert worden ist, aber wir haben es auch nicht bestätigt.
Ja, bitte.
Das war, müsste meine Unterlagen gucken, Moment mal.
20:56 Uhr.
Ja, eine knappe Stunde später, ja genau. 20:56 Uhr.
Und genau an der Siegessäule?
Ist im Bereich Siegessäule. Den Quadratmeter genauen Ort kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber als Orientierung ist die Siegessäule angegeben worden und es war ein Funkwagen, der ihn festgenommen hat.
Herr Botbeck.
Aus Polen von dem Spediteur die Information, dass unser Cousin, also groß, schwer, 120 Kilo gewesen sei, passt das ungefähr in den Sekunden.
Okay. Ja.
Es gibt die Aussage, die Information muss er aus Berlin bekommen haben, sein Cousin sei von Messerstichen übersät gewesen, also ist auf die Person eingestochen und geschossen worden, das sagt es dann über den Modus operandi. Vielleicht auch um die Professionalität des Täters aus. Und auch, weil Sie über den Modus operandi gesprochen haben, wie sehr passt es zu den bisherigen Vorgehensweisen, dass ein Bewaffneter von dieser Waffe nur gegen den LKW-Fahrer Gebrauch macht und nicht anschließend sie noch einsetzt, um den Schaden zu maximieren. Und bisher sind Täter aus dem Umfeld, wie wir es mal hypothetisch vermuten, auch nicht dadurch aufgefallen, dass sie sich erfolgreich auf die Flucht gemacht haben. Wie passt das zusammen?
Ja. Also zur Auffindesituation des polnischen Opfers will ich, sage ich Ihnen ganz ehrlich, aus ermittlungstaktischen Gründen keine Einzelheiten bekannt geben. Punkt 2 zur Frage Einsatz der Waffe eventuell gegen andere Personen. Das sind berechtigte Fragen, die Sie da stellen. Diese Fragen stellen wir uns auch. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir legen uns nicht von vornherein auf eine feste Hypothese fest, um zu sagen, das ist ein islamistischer Hintergrund. Sondern wir müssen letztendlich in alle Ermittlungen, in alle Richtungen letztendlich ermitteln. Und das ist keine, wie gesagt, eine berechtigte Frage, die Sie stellen. Passt das eigentlich in das bisherige Bild? Aber wenn Sie sich die Anschläge, obwohl ich jetzt hier auch nicht das Wort wieder für den Islamismus reden möchte, aber wenn Sie sich die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeits- oder Abläufen letztendlich anschauen, da gibt es kein immer 100% festes Muster. Aber die muss man alles nachgehen. Letztendlich auch zu schauen, kommt es aus einem anderen Phänomenbereich.
Frau Fiebig.
Ja, ich wollte noch nachfragen, Hinweis auf einen zweiten Täter oder auf Unterstützer, haben Sie konkrete Hinweise oder können Sie nur nicht ausschließen, dass es auch Unterstützer gibt? Und dann zu den jetzigen Tatverdächtigen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Leute im Laufe des Tages sagen, er ist es nicht? Also können Sie jetzt schon, wenn Sie schon jetzt sozusagen sagen, er könnte es nicht sein, das fühlt sich ja so an, als würden Sie schon ein bisschen uns alle darauf vorbereiten.
Also Prozent- oder Wahrscheinlichkeitsangaben sind jetzt normalerweise nicht die Sache eines Staatsanwaltes. Wir warten noch gewisse Untersuchungsergebnisse ab. Ich glaube, das ist das Entscheidende. nicht voreilig jetzt einen Schluss und eine Festlegung zu treffen. Also wir müssen, ich glaube, Herr Kranz hat es vorhin gesagt, es sind ja bestimmte kriminaltechnische Untersuchungen auch durchgeführt worden. Das warten wir noch ab. Ich wollte nur vorher und letztendlich auch deutlich machen, dass da zumindest die Möglichkeit besteht, dass heute Abend wir die Entscheidung treffen, ist es aus unserer Sicht nicht. Ich glaube, das wäre auch unehrlich, wenn ich hier jetzt hereingehen würde in die Pressekonferenz und würde Ihnen sagen, wir haben einen Täter, aus unserer Sicht der Verdächtige ist aus unserer Sicht der Täter, und in 3 Stunden sage ich, wir beantragen aber keinen Haftbefehl. Also deswegen ist es, glaube ich, und das erwartet auch die Öffentlichkeit, dass ich hier zumindest eine ehrliche Einschätzung abgebe und sage, mit dieser Möglichkeit müssen wir auch rechnen.
Herr Unger, was noch eine?
Ich habe gesagt vorhin, dass wir nicht wissen, ob es ein oder mehr Täter ist, aber wir gehen allen möglichen Alternativen nach. Also ich kann auch nicht ausschließen, dass es eine Tätergruppierung war. Ja.
Dann Herr Unger, bitte.
Zwei Nachfragen. Einmal zum Fluchthergang. Haben Sie die Zeugen, die den Täter vom LKW am Fliehen sehen, konfrontiert, mal mit dem Festgenommenen? Wenn ja, was haben die gesagt dazu? Konnten die identifizieren? Und das andere wäre, was wird eigentlich jetzt konkret an Maßnahmen unternommen, um die Tatwaffe zu finden?
Also das sind jetzt Detailkenntnisse. Wie genau mit den Zeugen umgegangen worden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ist so, dass gestern Abend sofort eine Hörung der leicht verletzten Zeugen stattgefunden hat oder Opfern stattgefunden hat. Darüber hinaus hat es sicherlich auch noch andere Zeugen gegeben. Das kann ich im Detail jetzt nicht aufrollen, ist sicherlich auch ein Massenproblem. Und wenn Sie eine Tatwaffe suchen, dann ist es üblich, dass man den vermuteten Fluchtweg abgeht, möglicherweise mit dem Hund oder mit anderen Hilfsmitteln, und schaut, ob man die Waffe finden kann. Das wird sicherlich auch in diesem Fall schon getan worden sein. Bitte? Ich bin jetzt den ganzen Nachmittag unterwegs. Ich habe jetzt nicht jedes Detail des Ermittlungsfortschrittes. Da bitte ich um Nachsicht. Und es ist auch die Frage, ob wir jetzt jedes Detail sofort an die Öffentlichkeit bringen sollten.
Frau Quadbeck.
Ich würde gerne wissen, was genau bei Ihnen den Zweifel gesät hat, dass der Festgenommene nicht der Täter sein könnte. Haben Sie möglicherweise auch schon Ergebnisse, die ihn entlasten? Und dann würde ich gerne wissen, ob Sie denn konkrete Spuren haben, was die Fahndung dann nach dem alternativen Warentäter angeht.
Also was soll ich sagen, wenn es dieser Festgenommene nicht sein sollte, dann werden wir sicherlich schauen müssen, dass wir eine brauchbare Personenbeschreibung bekommen oder andere Anhalte, die fahndungsgeeignet sind. Und im ersten Anlauf hatten wir da nicht so viel, das muss man ehrlicherweise sagen. Und daran wird aber mit Hochdruck gearbeitet. Ich kann Ihnen den aktuellen Stand noch nicht sagen, weil wir im Moment auch noch nicht eine offene Fahndung auslösen, weil wir noch abprüfen, ob der Festgenommene jetzt in Frage kommt oder nicht.
Haben Sie Entlastendes gefunden, war die Frage?
Nein, so ist es jetzt auch nicht. Die Frage ist, ob wir Belastendes finden und ob es am Ende ausreicht, um den Tatverdacht zu erhärten. Und diese Dinge laufen. Das heißt, Sie versuchen natürlich immer auch mit der Spurensicherung an der Person, am Ende die Person an den Tatort, sprich hier an den LKW zu bringen. Diese Überprüfungen laufen. Die Ergebnisse warten wir noch ab. Und dann sehen wir da klarer. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, versuchen wir über technische Maßnahmen, über Zeugenfindungsmaßnahmen, also sehr, sehr breit, unabhängig davon, ob der Täter es war oder ein anderer, den Tatablauf zu klären und auch sachliche, dingliche Beweismittel am Ende zu sichern, um den Tatverdacht zu erhärten. Die Dinge laufen und die werden wir natürlich je nach Ergebnis auch einbringen in die Frage, wenn es einen zweiten Tatverdächtigen oder einen anderen Tatverdächtigen gibt, um damit auch letztendlich die Ermittlungsmaßnahmen, gegebenenfalls auch Fahndungsmaßnahmen auszulösen. Aber dazu kann ich Ihnen hier jetzt noch nichts sagen, sondern diese Ermittlungen sind noch im vollen Gange.
Frau Becker-Witzel.
Ja. Es gab heute Morgen Meldungen, dass es nicht ganz klar ist, die Identität des bisherigen Tatverdächtigen festzustellen. Konnten Sie zweifelsfrei feststellen, wer es ist? Und als heute nach der Annahme morgen 3 der Einsatz in Tempelhof war, hatten Sie da schon sozusagen gezielt die Idee, dass man oder die Vermutung, dass man im Umfeld schaut, oder haben Sie gezielt nur für diesen tatverdächtigen Spuren gesucht, oder haben Sie auch schon danach gesucht, ob es in Tempelhof weitere Spuren oder Unterstützer gab oder gibt, die damit im Zusammenhang stehen?
Also klar, wenn Sie jetzt eine Person haben, die Sie örtlich zuordnen können, in so einem Fall, dass Sie auch eine Wohnungsdurchsuchung machen. Warum machen Sie die? Weil Sie klären wollen, ob in der Wohnung oder im Aufenthaltsort eben verdächtiges Material ist, ob Sie Material finden, wo nachvollziehbar wird, dass hier eine Radikalisierung stattgefunden hat oder irgendwelche andere Gegenstände, die auf eine Radikalisierung hindeuten. Und in den Hangars, das ist nun bekannt, haben sie nun keine Einzelwohnung, sondern sind Flüchtlingsunterkünfte, in denen mehrere Menschen eben in abgeschotteten Bereichen entsprechend untergebracht sind. Und es ist so, dass wir natürlich nur dort durchsuchen können, wo wir auch einen Untersuchungsbeschluss haben. Also wir können nur dort durchsuchen, wo wir auch vermuten, dass der Tatverdächtige seinen Lebensbereich hat und nicht bei x-beliebigen Unbekannten oder bei denen, die alle im Hangar sind. Das heißt, konkret kommt eigentlich nur der abgetrennte Bereich in Frage, in dem wirklich diese Person ja, sich aufgehalten, geschlafen hat. Das ist auch gelaufen. Ja, was ist für Sie das Umfeld? Wissen Sie, das sind, ich weiß nicht, ein paar hundert. Ja, wen wohnen Sie jetzt? Was, wie weit ziehen Sie jetzt das Umfeld? Wollen wir jetzt alle befragen oder wie soll das jetzt sein? Im Grunde ging es ja jetzt um eine schnelle Abklärung. Finden wir etwas, wo wir uns daran festhalten können, dass wir sagen können, okay, hier sind ganz klare Spuren, hier ist ein Handy, hier sind irgendwelche Flaggen oder andere Dinge, wo man sagen kann, okay, das erhärtet den Tatverdacht oder ist irgendwie greifbar als Spur. Darum geht es doch in dieser ersten Phase. Da machen Sie ja keine Massenvernehmungen.
Ja, es muss ja nicht für eine Vernehmung ausgehen. Also ich werde es, also wer Tempelhof kennt, das ist ja jetzt nicht so, dass Sie in eine Wohnung gehen, die abgeschlossen ist und da gucken Sie mal, ob Sie was finden, sondern das sind ja relativ offene Räume. Und die Frage war einfach, ob Sie die Idee haben, dass er nicht alleine dort vielleicht aktiv war oder etwas finden, was auf die Tat hinweist, sondern ob Sie auch im Umfeld, und war die Identität eindeutig feststellbar? Es hieß immer, dass er mehrere Identitäten habe, unter denen er registriert sei.
Wir hatten ja die Irritation, ob jetzt Pakistani oder Afghane ist, und das ist ja ein Indiz, aber trotzdem war es ja wohl dieselbe Person, die wir auch örtlich zuordnen konnten. Ich glaube schon, dass wir die richtige Schlafstelle, so wie es mal bezeichnen, da auch gefunden haben. Und ich glaube nicht, dass das jetzt der Moment war, jetzt umfangreiche Befragungen bei allen Hangarbewohnern jetzt durchzuführen. Aber das sind jetzt auch wieder Ermittlungsdetails, wo wir sehr speziell werden. Aber das, was Sie sich jetzt scheinbar vorstellen, in diesem Ausmaß hat wahrscheinlich nicht stattgefunden.
Herr Kollege.
Herr Marvel Siegmund vom RWD. Welche gesicherten Erkenntnisse gibt es denn zum strafrechtlichen Vorlauf des Festgenommenen? War den Sicherheitsbehörden bekannt, unter Umständen als Gefährder angestuft? Und wie genau war der offensichtliche Status, was halt auch an ihm bis durch die Meldung nicht so richtig klar ist?
Also die Person ist eindeutig identifiziert. Wir wissen, seit wann sie in Deutschland ist, nämlich seit Ende letzten Jahres, und wie sie durchs Asylverfahren gelaufen ist. Insofern war auch der Aufenthaltsort dann auch klar feststellbar. Richtig ist, es gab auch Alias-Personalien, aber da man keine Alias-Fingerabdrücke hat, kann man eben die Person auch sehr schnell zuordnen. Dann in diesem Fall gab es da also keine Zweifel darüber, wen man vor sich hat, ob die Personalien stimmen, ist immer noch eine andere Frage, die angegeben worden sind. Zur Frage der polizeilichen Vorerkenntnis über dieses Thema des illegalen Aufenthaltes und der Antragstellung im Asylverfahren hinaus ist diese Person schon einmal polizeilich in Erscheinung getreten. Wir kannten sie, aber es war keine Person, die wir mit irgendeinem Hintergrund politisch motiviert kannten, sondern allgemein krimineller Hintergrund. Und insofern war es auch kein Gefährder, kein eingestufter Gefährder oder ist kein eingestufter Gefährder, weil eben ein solcher Hintergrund bislang nicht bekannt.
Es war ja die Rede davon, dass er einer Sexualstraftat verdächtig gewesen sein soll. Können Sie das bitte mal konkretisieren? Und ist er im Zusammenhang mit Waffenpolizei bekannt gewesen?
Zum zweiten nein, zum ersten nein möchte ich jetzt nicht. Also wir reden hier immer noch über jemanden im Status eines Verdächtigen. Und insofern bitte ich da auch um Verständnis, dass ich über das, was ich jetzt gesagt habe, nicht noch weiter hinausgehen will. Wie gesagt, die Person war polizeilich bekannt im allgemeinkriminellen Bereich, keine Kontakte zu Waffen bekannt gewesen und keine Kontakte bislang ins islamistische Spektrum bekannt gewesen.
Herr Dietjen.
Wir haben ein gemeinsames Internetzentrum, in dem wir mit den Diensten abgestimmt alle möglichen Foren und Chaträume dann auch scannen, so würde ich es mal ausdrücken, und dort auch gezielt nach Bekennungen suchen und natürlich auch nach Meinungsäußerungen des islamistischen Spektrums. Und es ist so, dass wir natürlich eine Resonanz festgestellt haben und das, was der Innenminister meinte, mit widerwärtigen, wie er sich ausgedrückt hat, ist, dass eben solche ein Ereignis auch noch begrüßt wird in den Foren und teilweise dann auch noch richtig wertgeschätzt wird. Aber wir haben keine Tatbekennung bislang gefunden und damit auch keine, die wir auch hätten überprüfen können im Sinne von Glaubhaftigkeit. Insofern ist das Thema nach wie vor offen.
Diese Art von Begrüßung und positiver Resonanz haben wir in den letzten Jahren eigentlich immer feststellen können nach jedem Anschlag.
Ja. Können Sie das präzisieren, was Sie da sehen? Inwieweit spielt sich das im Ausland ab? Inwieweit sehen Sie das in dem, was Sie da offenen Quellen durchforsten oder möglicherweise auch, was Sie an direkten nachrichtlichen Erkenntnissen bekommen? Inwieweit sehen Sie das auch hierzulande in Deutschland entsprechend?
Ja, aber ich habe, das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf offene Quellen. Das gemeinsame Internetzentrum, das sogenannte GITS, scannt offene Quellen im Netz. Und das ist dann eine Resonanz, die durchaus nicht nur deutschsprachig ist, sondern so ein Ereignis wird natürlich auch, hat ja weltweit auch Resonanz. Ich kann Ihnen jetzt nicht jede einzelne Resonanz sagen, sondern unsere Frage, die wir sehr zeitnah stellen, ist, gibt es eine Resonanz? Wenn ja, welche? Gibt es eine Bekennung? Dazu habe ich Ihnen die Antwort gesagt. Und das Zweite ist, wir gucken dann auch sehr schnell bei dem, was wir jetzt an Informationen haben, gibt es eine Resonanz auch im rechten Spektrum? Auch das beobachten wir natürlich, um auch hier letztendlich einschätzen zu können, geht jetzt eine Gefahr aus in der Resonanz auf dieses Ereignis? Auch das beobachten wir. Hier können wir aber noch nicht von einer aktuellen Gefährdung ausgehen, die wir daraus ableiten. Aber auch hier rechnen wir natürlich auch damit, dass eine entsprechende Resonanz entsteht. Die zweite Frage natürlich nach so einem Ereignis rufen wir auf, alle Quellen natürlich auch, die wir haben, letztendlich auch dahingehend zu prüfen, ob weitere brauchbare Informationen daraus abgeleitet werden können. Das betrifft polizeiliche Maßnahmen genauso wie die der Dienste. Und das haben wir natürlich gestern Abend auch schon getan. Und dann kommt auch daraus natürlich die Bitte in den internationalen Bereich, Quellen, die man hat, entsprechend auch zu nutzen, um mögliche Informationen in Richtung der deutschen Sicherheitsbehörden zu leiten. Aber hier kann ich Ihnen aktuell kein weiteres Ergebnis liefern. Wir haben keine nationale und internationale Resonanz in diesem Spektrum.
Herr Kollege, hier vorne, bitte. Sie hatten sich gemeldet? Ja? Hat sich erledigt, dann ist Herr Denkler dran.
Nochmal eine Nachfrage zu dem erschossenen polnischen LKW-Fahrer. Gibt es eigentlich zwischen einem Todeszeitpunkt, den Sie grob eingrenzen können? Der scheint relativ wichtig zu sein, die Frage, wann eigentlich, ob das aus einem Eingreifen gegeben hat, der Person in den Tatvorgang oder ob er schon bei Feuer
gebildet
worden ist. Also gibt es sowas? Und vielleicht eine Frage. Wenn ich mir jetzt die Pressekonferenz angehört habe, jetzt in der ganzen Zeit, würde ich Ihnen zu nahe treten, würde ich sagen, würde Sie Taten eigentlich ziemlich betrunken, gerade weil Sie wieder tatsächlich eine Idee davon haben, was das Motiv sein könnte. Sie können es herleiten aus den Tathergang, also keine konkreten Anhaltspunkte für das Motiv. Sie haben offenbar, wie es aussieht, keinen Täter, den Sie präsentieren könnten. Das muss kein Nachverdacht sein an der Stelle und wissen eigentlich erst mal gar nichts so richtig. Das ist ein bisschen überinterpretiert.
Also, wenn ich insoweit die Beantwortung übernehmen darf, Punkt 1, Frage der Obduktion. Ich sage jetzt mal, wir haben jetzt 15.30 Uhr, haben jetzt eine Stunde lang, sind wir hier in der Bundespressekonferenz. Ich kann nur sagen, bevor wir hier reingekommen sind, wir hatten noch kein, also hatten wir zumindest die Bundesanwaltschaft, ich glaube auch die Polizeibehörden noch kein schriftliches oder endgültiges Obduktionsergebnis, auch noch nicht ein endgültiges mündliches Obduktionsergebnis. Zumindest ist bei mir noch keines gekommen, sodass ich zum Todeszeitpunkt nichts sagen kann. Aber das ist ja der Sinn und Zweck einer Obduktion, um das feststellen zu können, um dann daraus auch die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Punkt 2, wie haben Sie es genannt, Ihrer etwas pointierten, ich glaube, so haben Sie es genannt, pointierten, Sie haben einen Anspruch darauf, die Öffentlichkeit hat einen Anspruch darauf, zu erfahren, wie unsere derzeitigen Ermittlungsergebnisse sind, wie unser Ermittlungsstand ist. Und den, glaube ich, haben wir versucht, Ihnen hier jetzt darzulegen. Das ist eine Bewertung letztendlich, eine Frage. Sie haben es genannt, wie stehen wir mit leeren Händen da oder kein Motiv? Tappen wir im Dunkeln? Man tappt immer dann nicht im Dunkeln, wenn man einen endgültigen Täter hat, der alles sofort gesteht. Und das ist ja, glaube ich, gerade kriminalistische Arbeit und auch die Arbeit der Staatsanwaltschaft, zumindest aus verschiedenen Aspekten und Gesichtspunkten dann ein Puzzle mal zusammenzubauen, um sich dann ein Bild zu machen. Dieses Puzzle zusammensetzen ist manchmal nicht in einem Tag geschehen, das dauert manchmal etwas länger. Dafür sind wir da, um daran zu arbeiten. Wir können Ihnen nur derzeit nur sagen, wie derzeit die Lage sich aus unserer Sicht darstellt.
Zwei Fragen haben wir noch. Frau Quadbeck.
Berlin hat ja auch so ein Cut-Down-System. Ich würde gerne wissen, warum das gestern nicht in Gang gesetzt worden ist, nachdem man ja die Parallelität zu den Missereignissen auch so schnell erkannt hat und gesehen hat, oder es könnte tatsächlich ein touristischer Anschlag sein.
Wir brauchen das Cut-Warn-System ja gar nicht. Wir haben ja unsere eigenen Möglichkeiten, die Öffentlichkeit zu erreichen. Und das ist gestern Abend auch sehr weitreichend und gut gelungen. Wir sind in Social Media stark verbreitet. Ich habe jetzt die Klickzahl nicht mit, wie stark wir wahrgenommen worden sind. Und das reicht uns vollkommen aus. Wir brauchen Cut-Warn nicht als Polizei Berlin.
Und dann noch Herr Brodbeck.
Herr Franz, Sie haben vorhin so schön geschrieben, wonach man so sucht. Kollegen zu schauen, wenn sie ein Hausbesuch machen oder so eine Besuchung. Was ich gesagt habe, ist, haben Sie da was gefunden? Oder ist der Schluss völlig daneben, dass Sie nicht genügend gefunden haben, um einen Haftbefehl zu finden?
Wir haben ein Handy gefunden, das wir auswerten. Und die Auswertung ist offensichtlich noch nicht so weit fortgeschritten. Es sind relativ viele Dinge, die man auch aus dem Handy rausziehen kann. Aber es könnte sein, dass die Ermittlungen noch sehr offen sind.
Da war doch noch eine Frage, bitte.
Ja, vielleicht ist das eine gute Abschlussfrage. Sie sind von weit her gekommen heute, um uns den Stand Ihrer Ermittlungen mitzuteilen. Und der Stand ist, Sie wissen es noch nicht genau. Können wir davon ausgehen, dass Sie morgen auch hier die Öffentlichkeit informieren werden, selbst wenn es sich herausstellt, dass der Tatverdächtige nicht einen Haftbefehl ausreicht?
Also ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich es als sehr wichtig ansehe, dass die Öffentlichkeit, soweit dies natürlich, ich sage es mal, den Gang eines Strafverfahrens, ermittlungstaktische Gesichtspunkte berühren, nicht beeinträchtigt, darüber zu informieren, wie der Sachstand ist. Ich glaube aber, dass es jetzt, unterstellen wir mal, wir kämen heute Abend, das ist eine hypothetische Annahme jetzt, ja, wir kämen heute Abend zu dem Ergebnis, dass es für die Beantragung eines Haftbefehls nicht reichen würde. Was soll ich morgen hier vor die Bundespressekonferenz treten, um das mitzuteilen? Also natürlich würden wir das der Öffentlichkeit mitteilen, das ist gar keine Frage. Aber erstens mal wissen Sie das schon morgen früh, weil um 24 Uhr ist für uns die Zeit abgelaufen. rein rechtlich gesehen. Und was wäre der Mehrwert? Also ich würde Ihnen das schon mitteilen, ob das so wäre, aber dann wissen Sie morgen Mittag, es hat nicht ausgereicht. Also sehe ich jetzt derzeit keinen Zweck, hierher zu kommen, um nur zu sagen, es hat gestern Abend nicht ausgereicht, Punkt. Also mitteilen würde ich es Ihnen schon.
Aber wir sollten uns zu diesem Thema wiedersehen, wenn auch nicht morgen. Sie sind jedenfalls herzlich eingeladen.
Dankeschön.
Dankeschön. Herr.